Bauer sucht Industrie, so lautet der Titel der neuen Ausstellung, zu der die Group Global 3000 in ihrem Projektraum einlädt. Hier am Leuschner Damm 19 in Berlin-Kreuzberg wird am 9. Februar 2018 die Ausstellung eröffnet. Mein Name ist Bernd Sobolla und ich habe die Möglichkeit, am Vorabend der Vernissage mit einigen Künstlern der Ausstellung zu sprechen. Und dazu begrüße ich natürlich auch die Hörer dieses Podcasts. Bauer sucht Industrie thematisiert die Anti-Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Diese wird industrialisiert wie nie zuvor. Megaställe belasten Luft und Wasser, Kleinbauern müssen ihre Höfe aufgeben, mittelständische Höfe werden zu Agrarfabriken aufgeblasen, freies Saatgut schwindet, Lizenzsaatgut der Konzerne dominiert die Märkte und Insekten sterben. Mancher Bauer sucht Industrie, weil er hofft, dadurch zu überleben. Doch die Vergrößerung geht meist einher mit steigender Abhängigkeit von der Industrie. Wachse oder weiche, lautet das Mantra der lächelnden Konzernbosse. 13 Künstlerinnen und Künstler blicken in Bauer sucht Industrie auf die Landwirtschaft, nämlich Tom Albrecht, Sandra Becker, Susanne Gabler, Michael Höpfel, Irene Hoppenberg, Esteban Laos, Gabriela Lesmes, Benna Gemaris, Lucy Stahl, Annette Stüsser-Simpson, Marie Terautschu, Sven Wieder und Regine Wolf präsentieren Fotografie, Malerei, Grafik, Videos und Installationen. Und dem Ersten, dem ich das Mikrofon sozusagen entgegenstrecke, das ist Michael Höpfel. Michael Höpfel studierte visuelle Kommunikation, war Mitbegründer von Media Lab Meso und lehrte unter anderem computerunterstütztes Modedesign, Fotografie, Malerei, Zeichnung, Grafik und öffentliche Projektionen. Michael, du bist hier mit einem Werk. 4 Bilder sehe ich hier auf Glas. Es werden noch 9, 4 hängen zumindest, unmittelbar zu Bauer sucht Industrie. In welchem konkreten Zusammenhang steht dein Werk hier?
Naja, das hier sind Zerschmetterlinge, das sind also explodierende Schmetterlinge als so eine Sammlung. Das kann man eben verschieden auslegen. Oberflächlich kann man sagen, es gibt dann auch einen Vortrag über Insektensterben. Also von dem her kann man das so oberflächlich mal irgendwie assoziieren. Aber eigentlich geht es so ein bisschen mehr um einen Gegenentwurf zu der funktionalen Haltung, ökonomischen Haltung, die halt in unserer Gesellschaft extrem alternativlos vorherrscht sozusagen. In der Kunst ist halt mehr auch aus dem Vollen schöpfen, ohne vorherige Rechnung, wie sich das Ganze trägt. Die explodierenden Schmetterlinge sind im Prinzip auch einfach ein Sichergehen im Moment, die Schönheit in der Selbstzerstörung oder im Überfluss oder eine Schönheit, die nicht danach fragt, warum oder ob sich's trägt.
Warum hast du dich gerade für den Schmetterling entschieden? Es könnten hier auch viele andere Tiere sein, die in der deutschen Landwirtschaft oder auf den deutschen Feldern irgendwo unterwegs sind.
Ich habe das jetzt sozusagen einfach nur assoziiert, als ich diese Ausschreibung gelesen habe, dass das im Prinzip passt. Ich hatte dann gerade eben von diesem Insektensterben den Vortrag gelesen und so weiter, dachte, das ist schon mal irgendwie ganz naheliegend und es ist eben so auch ein Wortspiel, Zerschmetterlinge. Ich hatte das damals eigentlich so gemacht, dass es ganz spontan entstanden, dass ich zwei verschiedene Bildersammlungen miteinander kombiniert habe. Eine Schmetterlings-CD, die ich irgendwo hatte mit vielen Bildern von Schmetterlingen und eine Database von Explosionen für Spezialeffekte sozusagen. Das hat sich einfach so nahtlos ineinander gereiht. Beides ist halt was sehr, sehr Schönes und eigentlich ist es natürlich was Grausames so, aber...
Du hast dich entschlossen, das nicht irgendwie auf Papier zu machen, Leinwand, sonst dergleichen, sondern es ist eine Art, ist es Glas oder was?
Nee, es sind Ausbelichtungen, es ist ja im Computer entstanden, es ist im Prinzip eine Computercollage, es sind halt wirklich zwei Datenbanken, Bilderbanken, die da einfach kombiniert werden sozusagen.
Okay, vielen Dank. So, ich gehe einfach mal jetzt eine Ecke weiter, ich stehe jetzt hier neben Regine Wolf. Sie studierte Malerei und Zeichnen mit dem Schwerpunkt Natur und Akt. Außerdem Malerei und Installation. Da insbesondere geht es bei ihr um Tiere, Orte und Menschen. In diesem konkreten Fall hier zu Bauer sucht Industrie geht es um Tiere und nicht nur um Tiere im Plural, sondern um ein Huhn. Kann man das so sagen?
Ja, um Hühner im Allgemeinen, weil das auch so ein, ja, so ein typisches, ich sag mal, Produkt der Tierproduktion ist.
Du hast hier, ich muss dich mal kurz unterbrechen, du hast hier 2, 4, 6 Bilder, alle quadratisch, ungefähr 15 mal 15 Zentimeter. Um das mal genauer zu erklären, erstmal, was ist das für ein Material, auf dem du diese Bilder drauf gemalt hast?
Das ist eine Malplatte und das habe ich halt deshalb gewählt. Normalerweise hat man ja bei Ölbildern oft Leinwandhintergrund, aber durch dieses kleine Format, finde ich, passt sowas, eine filigranere Platte sehr gut. Und was ich auch wollte, was man erst sieht, wenn es hängt, ist, ich habe die Platte dann rückseitig mit so einer Neonfarbe eingestrichen und praktisch so einen Abstandhalter noch aus Holz gemacht, damit die etwas vor der Wand schweben. Und was man jetzt sieht, ist, dass die dann halt so eine Art Aura bekommen durch diese Reflexion von der Rückseite.
Ja, ja, das sehe ich sofort. Das wirkt total super.
Das kriegt nochmal so eine, so. Ja, eigentlich eine
und was
so
fast
eine
Sphärisches, nicht?
Genau, genau. Und das ist halt so, ich habe jetzt versucht, irgendwie denen so das Gegenteil zu geben von dem, was ihnen jetzt eigentlich in der Tierproduktion widerfährt. Das wird ja nicht als Individuum behandelt, sondern als eine Masse an, ich sag mal, eigentlich als eine Biomasse wird es behandelt. Also ich habe mir dazu so einen Film angesehen, wo das eben darüber berichtet wurde und wo die sehr nüchtern einfach nur die Fakten dargestellt haben, wie dann eben so ein Küken, also nicht ein Küken, sondern Millionen von Küken in so einem Apparat ausgebrütet werden und sofort auf so ein Laufband geschossen werden. Also wirklich, die werden halt behandelt wie so eine Biomasse halt. Ne? Und dass sie dann irgendwie leben und so, das interessiert nur am Rande so. Das ist halt irgendwie das, was komischerweise dazugehört, dass die halt irgendwie auch ein Leben haben. Ne? Und das geht halt dann total unter natürlich in der Masse. Das ist, Individuum spielt natürlich keine Rolle. Und ich habe dann hier praktisch ein Porträt von einem einzelnen Huhn gemacht und habe denen dann auch am Ende noch einen Namen gegeben, um genau das Gegenteil zu machen, um halt eins rauszugreifen aus dieser Masse, um irgendwie zu zeigen, sobald man das einzelne Huhn sich anschaut, sieht man natürlich doch ein Individuum darin. Man sieht ein Gegenüber, man hat, also steht dem Auge in Auge. Man sieht natürlich sofort, dass das irgendwie ein Wesen ist und nicht irgendwie ja, ein Material.
Was mir auffällt, deine Bilder fangen links sehr ja, hell an, sehr mit Weiß dominiert, fast schon ein bisschen pastellfarbenmäßig und dann von links nach rechts wird es langsam ein bisschen dunkler. Vor allen Dingen auch tauchst du dann ganz ins Bläuliche, fast in so ein nächtliches Blau ein.
Ja, wobei das wirklich einfach nur realistisch ist. Also ich habe dann wirklich mir diesen aus dem Film so Filmstills genommen, habe gewartet auf den Moment, wo ein einzelnes Huhn erscheint und habe mir das quasi rausgeschnitten aus diesem Standbild und habe das so quasi rangeholt und habe das halt porträtiert und habe gesagt, okay, ich nehme das jetzt quasi das einzelne Huhn ernst und porträtiere es halt so als Individuum und dadurch kommt das, das gibt halt so eine bestimmte künstliche Beleuchtung, die dann halt dort herrscht, das sind halt die hellen Bilder. Es gibt halt bestimmte Dunkelzeiten, das wäre jetzt so ein Bild, wo diese blau-grünen, wo das dann halt dunkel ist im Stall. Das ist aber eine sehr geringe Zeit, weil die Hühner sollen ganz viele Stunden am Tag fressen. Die haben halt wirklich nur ein paar Stunden nachts, 3, 4 Stunden, wo überhaupt mal dunkel ist. Ne? Also ist eher die Seltenheit. Und dann gibt es halt wirklich so Situationen, also hier, wo es mal richtig dunkel ist, wo das Licht halt so reinfällt, ist halt, wo diese Fänger dann reinkommen. Das wird dann natürlich auch nachts dann gemacht. Dann, wenn diese 33 Tage um sind, so 33 Tage lebt so ein Huhn normalerweise, dann geht die Tür halt auf, die Fänger kommen rein und sammeln die Hühner ein und das geht halt im Dunkeln am besten, weil die dann sehr orientierungslos sind, die können halt nicht besonders gut sehen nachts. Und das ist jetzt zum Beispiel, das vorletzte ist halt eins, das ist wieder hell, weil die das erste Mal auf so einem Hänger sind und also sehen auch das erste Mal Tageslicht in dem Moment, wo die mit dieser Kiste auf diesen Hänger kommen und wahrscheinlich sich wundern, dass es überhaupt noch was anderes gibt als diesen Stall. Und das letzte ist dann wieder dunkel, weil die kommen dann, der Standard ist halt jetzt, dass sie vorher betäubt werden müssen und das ist halt so ein Kontrollfenster in so einer Vergasungsanlage, also da, wo die dann reinfahren in diesen, quasi in so eine Gaskammer. Das sind sie natürlich nicht sofort tot, sondern das, da guckt man halt nochmal, bevor man halt mit dem Schlachtvorgang anfängt, ob auch jetzt, wirklich alle Platz
sind. Jetzt müsste man dazu, muss man dazu erklären, für die Leute, die das natürlich nicht sehen können, dass gerade dieses letzte Huhn schon so aussieht, ja, das hat keine klaren Konturen mehr. Das wirkt dann irgendwie, als wenn so ein Schleier darüber legen würde. Ist das sozusagen das angedeutete Gas schon, dass das Huhn umgibt, oder?
Ja, also es sieht natürlich auch wirklich so aus. Also diese Scheibe ist natürlich nicht wahnsinnig klar. Das Gas an sich hat, glaube ich, keine Farbe, aber das, ich denke mal, dass das einfach hauptsächlich durch diesen aufgewirbelten Staub und auch beschlägt vielleicht, weil da eben sehr viele auf sehr engem Raum da irgendwie, also so ein Huhn an Huhn mit Handschuhen auch immer so noch gedätscht, damit die überhaupt da reinpassen. So. Also denen tut jetzt keiner mit Absicht irgendwie ein Leid, sondern die werden einfach ganz kühl halt wie so eine Ware behandelt. Aber wenn man solche Bilder sieht, dann weiß man natürlich, dass sie das nicht sind, sondern dass die natürlich schon irgendwie auch mitkriegen, wann also, ja, dass sie zum einen einen Lebenswillen auch selber haben und eben auch merken, wenn das eben ihnen ans Leben geht, so, ne?
Okay. Vielen Dank. So, und neben mir steht jetzt Irene Hoppenberg. Die bildende Künstlerin macht Skulpturen und Installationen. Ihre Arbeiten haben eine minimalistische Struktur und sind oft eine Auseinandersetzung mit der Natur. Irene, du hast sozusagen als Ausgangspunkt Regenschirme benutzt, beziehungsweise die Überbleibsel davon, nämlich nur noch die Gestelle, teilweise zusammengezogen, teilweise auseinandergezogen. Und die stehen jetzt hier wiederum zum Teil auf dem Tisch, beziehungsweise sie hängen auch auf der Wand. Und das Ganze wirkt nicht von ungefähr wie Insekten.
Ja, also ich arbeite schon eine längere Zeit mit Spinnen. Und zwar habe ich große Spinnen gemacht im Außenbereich, Landart. Und das sind meine Networker. Und dann kam ich auf diese Spinnen mit den Regenschirmen, weil die haben halt auch 8 Beine. Und wenn man da den Stoff wegnimmt und das runtermacht, hat man nur noch das Gestell. Das ist halt sehr ähnlich wie eine Spinne. Ja? Also so ist das eigentlich entstanden. Und die hänge ich manchmal eben an die Wand. Oder leg sie wie so eine wissenschaftliche Sammlung auf ein Tuch oder in dem Fall auf ein Podest. Und dann kann man das eben mit Spinne assoziieren. Und in dem Fall fand ich das halt passend, weil es um Landwirtschaft geht und die Spinnen in der Landwirtschaft auch überall vorkommen. Und wenn es keine Spinnen mehr gibt, dann heißt es, ist mit dem ganzen Ökosystem auch irgendwas nicht mehr in Ordnung. Also sie sind auch wichtig, weil sie die ganzen Fliegen fressen und gehören einfach dazu. Ne?
Die Fliegen werden aber immer weniger.
Ja, das ist eben dann schlecht für die Spinnen, dann werden die auch immer weniger. Ne? Also von daher ist das dann so eine Kettenreaktion eben. Ne?
Du hast hier aber noch lebende Exemplare, sag ich mal, die quasi oben noch hängen. Ja?
Die krallen sich dann noch in der Ecke fest. Die können aber auch schon tot sein. Ich meine, die hängen ja manchmal auch schon tot da in den Spinnnetzen. Ne?
Also. Hast du so eine Art Installation in anderen Zusammenhängen auch schon benutzt?
Die an den Wänden habe ich schon in einem Museum. Also ich war im Herbst in Taiwan und da habe ich 3 große Spinnen am Strand gemacht. Das waren aber Seespinnen. Und die eigentlich Krabben sind. Und da ging es auch um das Meer und eine Beziehung zum Meer und Umweltverschmutzung und so. Und im Museum, im Marinemuseum, habe ich dann die Regenschirme an den Wänden angebracht im Flur. Also da war dann die Verbindung von den großen Seespinnen zu den Umbrellas im Museum.
Und ich glaube, die Assoziationskette ist für die Besucher relativ eindeutig oder tauchen da viele Nachfragen auf?
Nee, das wird schon recht schnell erkannt, denke ich. Ne? Mhm.
Ansonsten kombinierst du die Sachen noch mit irgendetwas anderem oder steht das einfach so für
jetzt
dich?
Jetzt hier? Mhm. Nee, das steht jetzt einfach hier für sich.
Und außerhalb von hier, außerhalb von Group Global?
Ja, hatte ich es eben schon in Taiwan ausgestellt, aber nur die Spinnen an der Wand. Das war jetzt eigentlich so eine spontane Idee damals. Ich habe denen zeigen wollen, wie meine Regenschirme aussehen, wie viel ich habe, was ich da brauche und habe das einfach so auf ein weißes Tuch gelegt und fotografiert und habe dann gesehen, das sieht ja eigentlich sehr echt aus und wie eine Sammlung und dann hat sich daraus die eben entwickelt, ne, dass ich das auch so zeigen könnte. Als tote Kadaver, die da liegen und untersucht werden können. Und das ist meine Privatkollektion sozusagen.
Okay, vielen Dank. Ja, okay, wir gehen mal rüber jetzt hier. So, jetzt stehen wir hier im zweiten Raum sozusagen. Ja, Tom Albrecht ist nicht nur Initiator von Group Global 3000, er ist auch Künstler, Objekt- und Installationskünstler und widmet sich unter anderem der Landart, zum Teil zumindest.
Ist zum das Teil, zum ja, Teil, ja. Meistens okay. Mache ich Objekte.
Mhm. Tom, womit bist du bei dieser Ausstellung Bauer sucht Industrie? Was stellst du da aus?
Also ich zeige ja eine kleine Spielzeugkuh, aus deren Bauch ein Rieseneuter rauskommt. Ein Rieseneuter in Form eines Gummihandschuhs, der prall gefüllt ist. Es ist sozusagen die Verkörperung der Turbokuh, die ja immer so richtig schwere Euter auch hat und wo die ja dann gar nicht mehr die Beine zusammenkriegen. Die stark sind ja dann schon, die armen Kühe. Und ich wollte das eben übertreiben und ich wollte auch zeigen, das ist das menschliche Element, was da rauskommt in diesem Gummihandschuh als Euter. Das sind ja wir Menschen, die die Kühe so züchten, so umwandeln.
Du hast dich für eine blaue Farbe entschieden, reiner Zufall oder?
Reiner Zufall, vielleicht auch ein bisschen so diese Arglosigkeit, wie wir Milch konsumieren, wie wir Fleisch konsumieren. Dieses Blaue hat so eine Leichtigkeit wie der Himmel und so harmlos klingt es. Und im Grunde, was da passiert in den Ställen, in der Tierzucht oder was dann auf uns zurückkommt, das ist gar nicht so harmlos für das Tier oder auch für die Gesundheit von uns Menschen mit dem vielen Fleischkonsum, mit der Gülle, die auf die Landschaft kommt, mit dem Nitrat, was ins Grundwasser kommt. Und was jetzt gerade durch die Presse geht, ist das mit den Krankenhauskeimen, die sogar im Badegewässer inzwischen gefunden werden. Ja. Und die haben was mit der Antibiotikagabe zu tun in den Massentierhaltungen.
Feuerrote Handschuhe wäre vielleicht ideal angebracht.
Eigentlich müsste alles feuerrot sein. Das ist Alarmsignal total.
Und die Kuh, man muss sagen, die Kuh, das könnte, glaube ich, ein ehemaliges Kinderkuscheltier gewesen sein, in kleiner Form, ja?
Ja, es war ein Spielzeugkuh, eine kleine, plötzlich war die in meinen Fingern und dann kam mir schon die Idee, ja, das ist manchmal so, dass ich die Dinge erst in Händen haben muss und dann fallen mir die Dinge ein, wie ich da was mitmache. Das Thema beschäftigt mich von sowieso und dann auf einmal klick.
Und die Kuh, sie kann eigentlich gar nicht mehr stehen, beziehungsweise der Euter hängt quasi runter. Geht halt nicht nur in die Breite, sondern dominiert quasi überhaupt das Standbein der Kuh sozusagen.
Ja, wir haben ja eigentlich kein Interesse an der Kuh. Wir wollen ja nur die Milch und deswegen züchten wir immer auf Eutergröße. Und am besten wäre ja eigentlich, dass wir gar keine Kuh mehr züchten könnten und nur noch die Milch hätten.
Vielen Dank, Tom.
Gerne.
Esteban Laos. I hope that's the right pronunciation. Esteban Laos,
yeah. Exactly, yeah.
Okay, er nickt auf jeden Fall. Esteban studierte an der Universität der Künste in Barcelona. Er ist Meisterfotograf und widmet sich oft Mensch, Natur und Klettern. Esteban, especially for this exhibition here, I see a series of 9 photos. They are more or less in a square format, and it's about pigs. So would you like to say a few words about that?
Yeah, the issue here would be like, I've always been in touch with the rural environment because I was grown in a village and all that. So I saw these kind of farms and how they have been developing in the last 20 years. Before they were like a smaller business, but now they are like more industrialized. So they have lots of pigs in a not as big as I think it should be that space for each pig. So it was like really impressive for me like to be back on these farms and see like the conditions of the animals. I mean, there are some regulations which have improved a lot those spaces, but it's still really impressive, you know, and you can see the animals like stressed, you know. So I think it's not really fair conditions for the animals, but you know, it's like something that we have to deal with, because if we are too much people that eat food, they say it has to be some way to grow as much food as we need.
At least on photo number one, it's a green background, and I see more the stalls themselves, and on top of it there is a kind of, is it lamps, or what actually do we see there in white and red?
No, these things are the like the containers for the food for the animals. So that's how they feed the animals, you know, like they control the amount of food that they give to every single animal with those objects. It's like an interesting contrast how the live beings in the farms are surrounded with such an artificial environment.
Okay, and the third one now, is it a kind of chain?
Yeah, it's like there are the marks that leave those changes that sometimes they have to put for the pigs, like maybe to shoot them some medicine or stuff. That's a part of a chain, you know? So you just see like the top of the chain. As the animals move, they leave those marks in the wall. They talk about the story of the animals that live there. That was my intention with this picture.
Okay. And we also see colors, actually pink colors on the skin of the pigs. Why do they actually need such marks when they are in one container and they can't escape anyway?
Those are normally used like to mark the ones that need some type of different treatment, like for medicines, for example. Like probably they need to shoot this pig or those at the end, the ones with the pink marks, they need like to shoot them some medicine, some antibiotics and all those things. So Yeah, and for me it was like really surprising, you know, because you see like these living beings, but like completely out of their natural context, you know? Yeah, and that's why I focus on colors. My intention wasn't to show like the ugliest part of farming, because we have to live with this thing. If people wanna eat meat, we need to produce meat. But it was like really surprising for me, like how we do it. The contrast between the life and such an artificial environment, that really interested me.
I have one more question concerning this photo here.
Those are also some marks. Farmers, every single time, they wash the walls, you know, but there you can see like different layers. So it talks about like that there have been like different generations of pigs living there, you know, like some dirt you can take it away, but the other one still remains in that wall. So I've tried to make like some abstractions, some details of their environment, and then like trying to show some of the living beings that coexist in that environment.
Last question, before you took the photos, what did you tell the owner what you're going to do with the photos?
Well, I was like really sincere with them. I just wanted like to get into the farm and like to make some kind of critique with all this business. But I didn't want to show like sick pigs or something disgusting. I was just talking about a reality that takes place in that spaces. Well, I'm not really neutral because I'm criticizing it, but I wanted to keep some space, you know. So I just told them that I want to make some portraits of their pigs and show some details of the farms. This project is still ongoing, so the next part is going to be like obviously to continue portraying the pigs, but I'm also including the farmers and the workers' portraits. So I will make some like parallelisms between the humans and the animals and trying to show like some similarities. That's the intention.
Right, Simon, thanks a lot.
Yeah, yeah, danke schön. Okay.
Mir bleibt zu sagen, dass die Ausstellung Bauer sucht Industrie im Projektraum der Group Global 3000 im Leuschnerdamm 19 am 9. Februar beginnt, Freitag, den 9. Februar um 19 Uhr, dass es ein Künstlergespräch am 23.02. hier gibt und einen Vortrag von Jochen Fritz, Industrie frisst Bauern, und die Finissage am 13. April stattfindet. In diesem Sinne danke ich recht herzlich für Ihr Interesse.